Vielleicht findet ihr ja was dabei. Das ist Gottes Vaters Entdecken, das haben wir als Hörbuch, das habe ich eingelesen, aber das gibt es auch als Buchform. Das ist unser Grundlagenwerk. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich kenne da jemanden, dem möchte ich gerne die Vaterliebe Gottes erstmal schmackhaft machen, für den wäre das etwas sehr Brauchbares. Dann freue ich mich, ich bin ja hier in dieser Gemeinde eingeladen worden und letztes Jahr habe ich hier die Frau des Pastors kennengelernt, die Michaela Wölfle, die arbeitet mit im SCM-Verlag und dadurch ist eine ganz tolle Aktion entstanden. Ich konnte ein Buch dort in diesem großen Verlag herausbringen zum Thema Vater des Gottes und dieses Buch liegt mir besonders am Herzen. Willkommen im Vaterhaus. Das ist ganz brandfrisch noch und ehrlich gesagt, das ist für mich so das persönlich das kostbarste Buch, was ich geschrieben habe in den Jahren, weil hier geht es um diese tiefe Offenbarung, Weg, Wahrheit, Leben. Was steckt dahinter, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und ich habe das versucht, biblisch, theologisch und auch durch meine persönliche Lebenserfahrung nahezubringen. Und parallel, ich bin selber im Kapp Verlag schon seit vielen Jahren und freue mich darüber, über die Verbundenheit dort. Das ist ein kleinerer Verlag im Schwarzwald und dort ist auch in diesem Jahr noch dieses Buch erschienen, Jeden Tag geliebt leben. Das ist ein Andachtsbuch für jeden Tag. Man kann es aber auch separat lesen, es sind immer 10 Kapitel zu einer Einheit, zu einem bestimmten Thema. Das könnt ihr euch gerne angucken. Okay, das sind erstmal die Sachen am Büchertisch, aber da gibt es jetzt auch ganz brandfrisch noch ein paar Flyer. Martina und Michael sind ja aus Pforzheim und dort gibt es schon seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen solche Tage wie hier, Papa-Zeiten. Und wer hier aus dieser Region ist und Pforzheim für ihn noch gut erreichbar, schaut einfach vorbei, dort sind die Termine für nächstes Jahr. Dann freue ich mich, dass eine Schwester, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Hannah, wie heißt Petra heißt die? Petra, eine Schwester aus eurem Umkreis, die hat einfach solche liebevollen Karten gemacht und hat gesagt, hey, die stelle ich gerne zur Verfügung gegen eine Spende und die Spende gebe ich gerne weiter an Vaterherz, weil die Petra anscheinend selber auch Vaterherz bewegt ist. Ich kenne sie noch nicht persönlich. Die kann man auch dort bekommen. Und es sind noch 2 neue Flyer da. Wir werden nächstes Jahr wieder im Sommer eine Vaterherzschule haben und im Winter werden wir, dieses Jahr ist sie schon ausgebucht, hier im Allgäu in der Nähe und im Sommer in der Lüneburger Heide. Eine ganze Woche zum Thema immer in der Liebe des Vaters zu baden und zu sein und dann noch tiefer einzutauchen. Das ist der Flyer dafür. Vielleicht nimmst du da jemand etwas mit, um eine Freude zu machen. Und wir werden nächstes Jahr wieder, da freue ich mich sehr drüber, in Ilmensee, also Bodenseekreis, eine Vaterherzschule anbieten können. Das ist über 6 Wochenenden übers Jahr verteilt, Freitag, Samstag, wo Leute aus unserem Netzwerk kommen und dort Referenten sind, also unter anderem auch meine Frau und ich. Aber die Hauptsache ist eigentlich, dass wir dort lernen, miteinander gemeinsam in diese Liebe des Vaters im Alltag anzukommen. Weil es ist schön, so ein Seminar wie heute zu haben, ermutigt zu sein und ich hoffe, du bist schon ein bisschen ermutigt worden. Aber dann ist ja die Herausforderung, wie geht es nachher schon weiter in der Familie oder Montag spätestens auf der Arbeitsstelle. Und Menschen haben uns schon manchmal gesagt, ach, ihr Vaterherzleute, ihr seid immer so verseucht, ja, ihr müsst euch immer wieder treffen und ihr müsst immer wieder miteinander knuddeln und so. Ja, ja. Es ist so. Wisst ihr, ich komme ja noch aus dem letzten Jahrtausend, ne? Das sieht man ja. Und ich bin damals in den Anfängen der charismatischen Bewegung, komme aus dem erzpietistischen Hintergrund, evangelikal, bibeltreu, preis den Herrn für meine guten Bibelgrundlagen, die ich damals gewonnen habe. Dann habe ich den Heiligen Geist kennengelernt, bin in die ganze freie Szenerie hineingekommen des Reiches Gottes und habe dort Lobpreis und Gott lieben zu lernen. Auch Emotionen, dass das in Ordnung ist, dass man die Hände heben darf, ohne dass ein Banküberfall ist. Das habe ich alles gelernt in diesen Kreisen, ja. Und damals gab es so eine Sehnsucht, auf einmal entstand bei uns in der Stadt ein Fest zur Ehre Gottes, hieß das, glaube ich. Kennt ihr sowas? Ja, solche überkonfessionellen Lobpreiskreise, weil die hungrigen Leute aus den verschiedenen Konfessionen, die das entdeckt haben, zusammenkamen. Und was Ähnliches erleben wir zurzeit hier in Deutschland, was Vateroffenbarung anbelangt. Überall, also wir haben ungefähr 15 Hotspots im Land, wo, ohne dass wir das organisieren müssen, Menschen, die mal auf Seminaren, Schulen, Konferenzen, wo auch immer waren, gesagt haben, ich habe jetzt was geschmeckt, das will ich nicht verlieren. Und ich merke aber, es ist herausfordernd im Alltag und vielleicht manchmal sogar auch in meinem gemeindlichen Kontext, in dem ich bin, wo vieles ganz anders läuft, wo viel auf Dienen und Leistung und neues Projekt, neue Vision, Challenge, 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 sagen die jungen Leute immer, Herausforderung, Herausforderung. Das ist ja nicht verkehrt, wir machen das nicht schlecht. Nur, ich glaube, so wie ein Baum, der hat eine große Krone und genauso groß wie die Krone sind die Wurzeln. Und wenn es nicht so ist oder zumindest so tief verwurzelt, dann fällt der Baum um. Und wir wollen große Kronen mit viel Frucht haben, aber wir sind nicht tief genug, empfinde ich, in der Liebe des Vaters verankert. So. Und wir stehen für diesen Bereich, den uns Gott dort offenbart hat und möchten das gerne weitergeben. Sei tief verankert in der Liebe des Vaters. Okay. So, Ende der Werbepause. Ihr seid alle wieder zurückgekommen. Hat der Kaffee geschmeckt? Ist das hier eine tolle Gemeinde mit Gastfreundschaft? Was macht man dann? Applaus geben. Dankeschön. Und das ist auch noch ein neues Büchlein von mir, Hoffmanns Erzählung. Nein, so ungefähr das größte Geschenk. Ich lese euch jetzt eine Geschichte vor. Es war einmal ein König in einem fernen Land. Sein Reichtum war unermesslich groß. Er besaß Wälder, Felder, Berge und Seen, Täler und Höhen. Soweit das Auge blicken konnte, nannte er alles sein Eigentum. Unbeschreiblich herrlich war der Glanz an seinem Hofe. Alles war aus feinstem Gold und Silber, aus kostbarsten Edelsteinen und erlesensten Stoffen. In jedem winzigen Detail spiegelte sich der Reichtum und die erhabene Majestät des Königs wider. Seine Untertanen liebten ihn. Sie waren dankbar für die Weisheit, mit der der König ihr Land regierte. Seine Milde und Güte waren bei allen hoch geschätzt. Selbst Herrscher aus entfernten Ländern kamen angereist, um diesen König in seiner Pracht und Schönheit zu bewundern. Eines Tages machte der König einen langen Ausritt und erfreute sich an der Weite seines Königreichs. Da fiel sein Blick auf ein unscheinbares Bauernmädchen, das auf den Feldern die Ernte einholte. Er konnte seinen Blick nicht mehr von ihr abwenden. In einem Nu hatte sie sein Herz erobert. Aller Reichtum verblasste neben der perfekten Anmut jener Magd. Wer war sie nur und wie könnte er sie erreichen? Der König befahl, im Geheimen zu erforschen, wo die Maid wohnte. Durch einen Diener ließ er ihr einen kostbaren Ring als Aufwartung bringen. Doch die Magd sandte den Ring zurück und ebenso die anderen Geschenke, die ihr der König in den kommenden Tagen zukommen ließ. All sein Werben stieß nur auf ihren Widerstand. Der König verstand das nicht. Was hätten die anderen Frauen an ihrer Stelle nur darum gegeben, wenn der König um sie werben würde? Jedoch das einfache Bauernmädchen schien gar kein Gefallen an Reichtum, Macht und Ehre zu besitzen. Hartnäckig lehnte sie alle Geschenke des Königs ab und wollte auch nicht an den Feiern des Hofes, die der König ihr zu Ehren gab, teilnehmen. Nein, sie sei nur eine schlichte Magd und er sei der mächtige König und das passe einfach nicht zusammen. Das machte den König krank. Krank vor Sehnsucht und Liebe. Er hätte die Macht gehabt, die Magd zu zwingen, seine Frau zu werden. Aber lässt sich denn Liebe erzwingen, wenn sie schon nicht durch die edelsten Geschenke zu erwecken sei? In einer schlaflosen Nacht ersann der König einen verwegenen Plan. Und je länger er darüber nachdachte, umso froher und zuversichtlicher wurde sein Herz. Noch vor Morgengrauen entkam er ungesehen durch einen Geheimgang aus seinem Palast. Niemand hätte ihn jetzt wiedererkannt. Was man jetzt sah, war kein edler Herrscher mehr, sondern nur ein einfach gekleideter Bauernbursche, der mit nackten Füßen durch das taubenetzte Gras stampfte. So wanderte der König, verkleidet als armer Wicht, Tag um Tage durchs Land, bis hin zu jenem kleinen Bauernhof, wo er seine Geliebte zum ersten Mal auf den Feldern erblickt hatte. Er ließ sich von den Bauern dingen, bei dem die Liebste seines Herzens im Brot stand. Seine Hände waren die schwere Arbeit anfangs nicht gewohnt. Die harte Arbeit machte ihm schwer zu schaffen. Jedoch mit der Zeit, als er auf den Feldern schuftete, wurde er immer geschickter und kräftiger. Die schwerste Arbeit war ihm gerade recht, solange er nur in ihrer Nähe sein durfte. Bald trafen sich ihre Blicke und es vergingen wenige Wochen, da schwitzten sie Seite an Seite in der Hitze des Tages beim Einholen der Gaben. Sie lachten und scherzten miteinander und bald schon strahlten die Augen der Magd, wenn ein neuer Bursche in ihrer Nähe auftauchte. Die Nachricht vom plötzlichen Verschwinden des Königs hatte mittlerweile auch das kleine Dorf erreicht und alle trauerten um das Schicksal ihres guten Herrschers. Die Erntezeit würde bald vorbei sein. Der König überlegte, wie er es nur anstellen konnte, das Herz der schönen Jungfer ganz zu erobern. So fasste er allen Mut hoch zusammen und hielt um ihre Hand an. Die Magd war hocherfreut und willigte gerne ein. Nur eines musste sie ihrem Geliebten beichten. Auch der König habe um sie geworben mit kostbarsten Gaben. Warum sie denn abgelehnt habe, wollte er wissen. Nun, weil man Liebe mit allem Reichtum der Welt nicht erkaufen könne, war ihre Antwort. Außerdem, wie hätte sie denn jemals wissen können, ob sie den Mann oder nur sein Reichtum liebhaben würde? Der König war verblüfft über das gute Herz seiner Geliebten. So versprach er, dass er ihr ein noch größeres Geschenk zur Hochzeit machen wolle, als der König in all seinem Reichtum ihr jemals hätte schenken können. Als der Tag der Hochzeit nahte, konnte die Braut es kaum erwarten. Von welch noch größeren Geschenk hat wohl ihr Liebster da gesprochen? Was meinte er nur damit? Was kann denn noch kostbarer sein als der Ring aus Gold und die anderen Herrlichkeiten, die ihr der König höchstpersönlich gemacht hat? Das Fest sollte schon beginnen. Da kam der Bräutigam und er verkündete seiner Braut und der ganzen Hochzeitsgesellschaft, dass sie heute einen besonderen Ehrengast erwarten dürften, nämlich den König höchstpersönlich. Er sei zurückgekehrt und als er von der Hochzeit gehört habe, hätte er darauf bestanden, daran selber teilnehmen zu dürfen. Die Magd erschrak ein wenig und auch die Gäste tuschelten aufgeregt miteinander. Da drehte sich der Bräutigam um und holte etwas aus seinem Beutel. Zunächst verstanden die Zuschauer nicht recht, was hier vor ihrer aller Augen geschah. Der vormals einfache Bursche verwandelte sich vor den Augen aller in ihren König. Er zog den bunten Mantel des Königs an, er setzte sich die edle Krone aufs Haupt und dann nahm er auch noch den Siegelring an seinen Finger. Langsam erkannten ihn alle wieder. Ja, tatsächlich, das war doch ihr König. Warum hatten sie nicht gleich erkannt? Und warum nur hatte er sich so verkleidet? Warum hatte er unter ihnen gelebt, so wie unser einer? Er hatte mit ihnen die harte Arbeit, das karge Essen und den Schlafplatz geteilt. Warum nur all das? Als die Braut den König so vor sich stehen sah, da traten ihr dicke Tränen in die Augen. Sollte er das alles nur für sie getan haben? Er war wie einer von ihnen geworden, ganz gewöhnlich, ohne Reichtum, ohne Ansehen und ohne Macht. Er war ihr gleich geworden. Fürwahr, ein noch größeres Geschenk hätte er ihr nicht machen können. Diesmal hatte er nicht mit seinem Reichtum und seinem Vermögen um sie geworben, sondern mit seiner ureigenen Person. Ja, ein größeres Geschenk konnte er ihr wahrlich nicht machen. Das ist das größte Geschenk. Der König streckte der Magd erwartungsvoll die Hand entgegen und freudestrahlend ergriff die Braut seine Hand. Und das Fest konnte beginnen. Ein Fest, das nie enden würde. Und wer ist der König? Und wer ist die Braut, Gemeinde? Das bist du, das bin ich, das sind wir. Jetzt brauche ich Micha und den Wolfgang. Wolfgang, wo? Ach, da bist du. Seid ihr so lieb? Magst du auch die Schuhe ausziehen, vielleicht wegen dem Stuhl? Ist das okay? So, jetzt kommt die Uraufführung in Böblingen. Geht das? Ja, das ist gut. Ihr seht das Kreuz in den Regenbogenfarben, denn der Regenbogen gehört uns. Und das Kreuz, Freunde, das ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Steht das in der Bibel? Ja, wohin geht denn eine Tür? Eine Tür führt in etwas hinein. Was ist hinter dieser Tür? Und darum geht es heute Morgen. Im Lukas 15, in diesem bekanntesten Gleichnis, ist Jesus uns erzählt. Jesus war ja auch ein Geschichtenerzähler, also viel perfekter, als ich das jemals könnte. Aber ich liebe auch Geschichten, weil ich glaube, die ganze Welt besteht aus lauter Geschichten und du hast eine Geschichte. Du hast eine Geschichte. Jeder hat, jedes Leben, jede Biografie ist eine Geschichte. Von Jesus heißt es mal, dass er alles, was er seinen Jüngern sagen wollte, in Geschichten erzählt hat. Alles hat er in Gleichnissen erzählt. Warum? weil Kinder können besser Bilderbücher gucken. Und die Bibel ist ein Bilderbuch. Das heißt nicht ein Märchenbuch, aber ein Bilderbuch. Die Biografien, die Geschichten sind typologisch. Sie wollen uns beispielhaft von Abraham was erzählen. Natürlich bin ich nicht Abraham, ich lebe in einer ganz anderen Zeit, aber ich kann lernen von seiner Freundschaft, die er zu Gott hatte. Die Gleichnisse, die Allegorien, die Metaphern, die Jesus benutzt hat, die Propheten benutzt haben, die reden auch heute noch, schafft ihr das, ihr werdet dann noch eine Stunde stehen, nicht ganz, gleich kommt es, hat er das. Die erzählen so Wahrheiten über 2000 Jahre und noch länger hinweg, dass Menschen in allen Kulturen sie verstehen können. Ich war schon im Amazonas, wirklich im Urwald und habe zu Menschen gesprochen. Sie haben verstanden das Evangelium, das du und ich genauso verstehen können. Natürlich mit einem ganz anderen Lebenshintergrund. Und die bekannteste Geschichte ist Lukas 15, Geschichte vom Vater mit den beiden Söhnen. Und ich will nur eine Passage heute rausnehmen. Und zwar, da heißt es, dass der ältere Sohn, er stand draußen vor der Tür und kam nicht rein. Kennt ihr die Passage? Ja? Er stand vor der Tür und kam nicht rein. Und Jesus benutzt ja ganz bewusst ein Wortspiel, weil das Wort Presbyteros, Ältester, ist das Wort, das er hier für den älteren Sohn nimmt. Und die Schriftgelehrten und die weisen, frommen Männer der damaligen Zeit nannten sich Presbyteroi, Presbyteros im Plural. Also als Jesus diese Geschichte erzählt hat, saßen all diese frommen Leute da, diese weisen Gelehrten, die sich selber Älteste nannten. Und jetzt spricht Jesus so gleichnishaft von dem Ältesten, Sohnemann, aber er guckte bestimmt die Presbyter an und sagte, die standen draußen vor der Tür und kamen nicht rein. Die waren nämlich auf ihren Arbeitsfeldern, Missionsfeldern, Projektfeldern und arbeiteten. Wir haben vorhin gesungen, dieses Lied, oder haben wir es gestern gesungen, ich war, I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin nicht mehr länger ein Sklave oder ein Waisenkind. Der ältere Sohn war zwar zu Hause, aber er hat draußen gelebt. Er hat nicht hier gelebt. Jesus war ja Zimmermann von Beruf und er hat bestimmt eine Menge Türen gemacht und Fenster, kann ich mir vorstellen. Er wusste, wovon er spricht, wenn er sagt, ich bin die Tür. Warum macht man sich den ganzen Stress, damit man reinkommt? Und das Kreuz, und das soll das hier symbolisieren, das Kreuz ist die Tür in welche Realität hinein? Ich habe so viele Jahre draußen vor der Tür gelebt. Gibt sogar, glaube ich, einen Roman, ne, von Borchert, draußen vor der Tür. Ja? Ich habe draußen vor der Tür gelebt und habe hier gearbeitet, aber ich war nicht drin. Und heute Morgen möchte ich euch ein bisschen nochmal euer Herz berühren, hoffe ich, über diese Wahrheit, wo leben wir? Funktionieren wir hier draußen? Weil hier ist auch schon Reich Gottes, wir sind ganz nah bei Gott. Das ist so wie der Stein im Wasser gestern, ein anderes Bild einfach heute Morgen. Wir sind bei Gott und wir sagen, ja, ich bin doch Christ, ich bin Mitarbeiter, ich habe meinen Taufausweis hier oder meine Fortbildung, die ich gemacht habe, alles Mögliche. Ja? Und nochmal, ich mache das nicht schlecht, bitte, bitte hör das richtig. Der ältere Sohn, der war ja auch geliebt vom Vater. Aber der Vater hat sogar die Party verlassen und ist rausgegangen, um den Sohn reinzuholen. Im orientalischen Verständnis ist das eine Beleidigung, wenn ein Patriarch ein Fest macht und ein Mastkalb, da konnten 200 Menschen von satt werden, hat also die ganze Dorfgemeinschaft eingeladen, um zu feiern, dass sein jüngster Sohn wieder nach Hause gekommen war, der für ihn wie tot war, dass er wieder zum Leben gekommen ist. Nur einer fehlte, der ältere Bruder, der war immer noch am Schuften. Und der Vater verlässt die Party, er beleidigt alle seine Gäste, das war ihm das wert, weil er diesen Sohn liebte. Also wenn du dich ein bisschen entdecken solltest heute in der Rolle des Ältesten, also bist du in guter Gesellschaft, das ist auch meine Rolle lange Zeit gewesen. Ich habe hier draußen gelebt und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich diese Rolle einnehme. Jetzt dürft ihr gerne das Kreuz mal hier wieder runterlassen und dürft ein Augenblickchen selber Plätzchen machen. Dankeschön. Wir brauchen es nachher. So, Dankeschön. Nachher brauche ich euch wieder. Dankeschön. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Upsala, jetzt muss ich hier hinken. Dankeschön. Ob du dort vorne lebst oder ob du hier lebst. Ich bin lieber hier. Darum nehme ich diese Position ein. Drinnen oder draußen, so will ich das mal heute nennen. Ach, du hast das schon angehört. Kannst du die nächste, warte mal, oder ich mache es selber, ich kann das ja jetzt. Okay, super. Ich will das mal so nennen, drin oder draußen leben. Ich kann das heute nur ein bisschen anreißen. Eigentlich müsste man das noch viel, viel intensivieren, aber Perfektion tötet jeden Entwurf, deshalb bleibt es halt beim Entwurf. Also, hier draußen, vor der Tür, ist auch Reich Gottes. Ist auch Kirche oder wie du es nennen willst. Ist Leben mit Gott. Der ältere Sohn hat ja auch mit Gott gelebt. Er war bei dem Vater. Und dann kommt der Vater und sagt, Junge, warum kommst du nicht rein? Hier drin ist Party bei Vati. Da draußen, da bist du in der Arbeit. Hier ist das Fest. Und dann bricht es aus ihm heraus. Habt ihr das schon mal so nach, diese Bitterkeit herausgeschmeckt? Dein Sohn, sagt er, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Es steht nirgendwo wirklich geschrieben, dass der jüngere Sohn bei den Huren war. Was war das vielleicht an Fantasien, die der ältere Sohn selber in sich trug, ja? Dein Sohn, nicht mein Bruder. Floyd McClung hat mal gesagt, was wäre passiert, wenn der jüngere Sohn zuallererst dem älteren Bruder zu Hause begegnet wäre? Der wäre nie reingekommen. Wie viel Bitterkeit war in ihm? Mir hast du nie ein Fest gemacht. Was war das Problem? Der Vater sagt, Junge, du hast nie mit mir geredet. Hast du mich mal gefragt danach? Geschwister, in Lukas 15 finden wir das, was wir auch in 1. Mose 1 bis 3, Schöpfung und dann den Sündenfall, wiederfinden. Das ist zutiefst unsere Geschichte. Der Mensch lebte mit dem Vater zusammen. Er war bei dem Vater, aber er kannte das Herz des Vaters nicht. Und irgendwie ist das auch meine Geschichte. Ich habe so viele Jahre für Gott gelebt. Ich war berufen, ich war gesalbt, ich war geistgetauft, Wasser getauft, parfümiert, alles. Ich war gesegnet und habe auch ein Segen sein dürfen, ganz gewiss, für Menschen. Aber ich war draußen, ich war nicht drin, ich habe nicht drin gelebt beim Vater. Ich kannte das Herz des Vaters nicht. Der Unterschied ist, wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann bekennst du etwas vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, was selbst die Dämonen wissen. Und sie zittern, sagt die Bibel, weil es die Wahrheit ist. Aber es sagt nichts aus über deine Herzensfreundschaftsbeziehung, die du zu Gott hast. Aber Vater, Abba, Papa, das ist ein Herzenswort. Nun, auch da möchte ich warnen, nicht nur das richtige Vokabular macht es da. Also wenn jetzt einer meint, ich werde jetzt nur noch Papa beten, dann habe ich den Papa. Das stimmt nicht. Also die Worte alleine machen es nicht. Der Klang des Herzens macht es. Die Nähe, die Beziehung, die Vertrautheit. Aber normalerweise wirst du zu niemandem lieber Papa sagen, der dich schlägt, weil er gerade Alkohol berauscht ist. Oder der dich missbraucht mit Worten und Taten. Das ist der Alte, das ist der Erzeuger, das ist der Vater, aber das ist nicht der liebe Papa. Dann, wenn Jesus sagt, du darfst aber Papa, lieber Vater sagen, dann sagt er im selben Atemzug damit, du brauchst keine Angst haben, dass du einem Gott folgen wirst, der dich missbrauchen wird, der dir etwas Böses antun wird. Du hast einen Vater, eine Beziehung, du hast ein Zuhause. Darum komm doch rein. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater. Wenn er sagt, ich bin die Tür, wohin geht denn das? Wenn er sagt, ich bin das Ziel, ja, was ist denn das Ziel vom Ganzen? Ist das Ziel, dass wir eine große, wachsende Gemeinde miteinander darstellen? Manche Gemeinden haben diese Vision. Wir wollen vor der Welt etwas sichtbar machen von der Herrlichkeit Gottes. Ja, das klingt gut. Andere sagen, wir wollen Lobpreis machen, ja, wir wollen Gott verherrlichen mit Kreativität, das klingt gut. Jemand anderes sagt, ja, wir wollen Barmherzigkeit leben. Und jemand anders, das habe ich früher gepredigt, war mal Stadtmissionar und junger, eiferner Mann Gottes auf den Straßen. Ich habe gesagt, es gibt nur eine Sache, die wir im Himmel nicht mehr machen können, ne, und die müssen wir hier auf der Erde machen, das Evangelisieren. Ja, das stimmt alles irgendwie. Nochmal, es geht auch nicht um Dinge zu tun oder nicht zu tun. Die Frage ist das Herz hinter dem Ganzen. Mit welchem Herzen stand da der ältere Sohn draußen? Er war die ganze Zeit beim Vater, aber kannte das Herz des Vaters nicht. Das ist das Problem von Lukas 15, das ist das Problem vom Anfang der Bibel, von Adam und Eva. Adam und Eva, wir Menschen, wir lebten mit Gott, wir kannten das Herz des Vaters nicht. Wenn wir das Herz des Vaters kennen würden, dann könnte Gott von uns etwas verlangen, was wir nicht verstehen. Wir würden es tun. Als Gott zu Adam und zu Eva gesagt hat, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sterben, konnten sie das nicht verstehen. Weil es war noch nie einer gestorben auf der ganzen Welt. Sie wussten nicht, was das ist, Sterben, Schmerzen, Krankheit. Keine Ahnung, gar kein Konzept davon. Und jetzt sagt der Papa, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Warum sagt er das? Warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann nicht Gemeinschaft mit mir haben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das mussten die Römer und die Juden so verstehen. Ja, will der jetzt hier Kannibalismus oder was? Warum stehen so viele Dinge in der Bibel, die so missverständlich sind, die keinen Sinn ergeben? Warum passiert so vieles in deinem, in meinem Leben, was keinen Sinn ergibt? Warum löst Gott nicht all diese Knoten auf? Weil es geht ihm um Beziehung. Und Beziehung ist, ich vertraue dir auch, egal, auch wenn ich jetzt dich nicht verstehe, aber ich vertraue dir. Weil wir haben, ich kenne dich doch, ich kenne dein Herz. Und vielleicht sagst du jetzt etwas, was in meiner Welt überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber ich kenne dein Herz und deshalb vertraue ich dir. Und das prüft Gott, das testet er. Tausendfach, tausendmillionenfach in unserem Leben. Weil er sagt, ich will das Echte. Ich will keine Jesus-Anhänger, Christus-Sympathisanten, Kirchgänger. Das ist mir zu wenig. Ich möchte Geliebte, Verliebte, Jungs und Mädchen haben. Ich will nicht Ältere haben, die wie Sklaven im Vaterhaus leben. Der hat mit einer Sklavenmentalität dort gelebt. Der hat so gelebt wie all die anderen Sklaven des Patriarchen. Aber er war doch Sohn. Du hättest mit mir reden können. Adam und Eva, ihr hättet zu mir kommen können, sagen können, Papa, warum dürfen wir von dem Baum nicht essen? Der Vater hätte bestimmt gesagt, das, was ich meinen Kindern oft gesagt habe, wenn sie kamen, das kannst du jetzt nicht verstehen. Ich verstehe es ja heute noch nicht. Verstehst du? Ich verstehe so viele Dinge. Ehrlich gesagt, je länger ich mit Gott lebe, desto weniger meine ich zu verstehen bei all den großen theologischen Fragen. Aber ich kenne sein Herz mehr und mehr. Ich kenne sein Herz mehr und mehr. Ich kann mehr ruhen in dieser Liebe, weil ich bin reingegangen. Ich bin nach Hause gekommen und hier ist der Papa. Hier ist Gott und hier ist Jesus, der Heilige Geist. Und hier bin ich zu Hause. Draußen vor der Tür hören sich die Dinge ganz anders an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn gesagt wird zum Beispiel draußen vor der Tür, es geht um Bibellesen. Ne? Was habe ich früher, vielleicht du auch, ich habe gedacht, die Bibel zu lesen, du musst wissen, was in der Bibel steht. Also habe ich systematisch die Bibel gelesen. Ja, von 1. Mose bis Offenbarung. Das war das erste Mal, als ich junger Christ war. Ich habe nichts verstanden. Und meine Mama hat zu mir gesagt, weißt du was, lies doch erstmal das Neue Testament. Und wenn du so 7-mal das Neue Testament gelesen hast, ja, dann können wir mal ans Alte Testament rangehen. Die Frau hatte Weisheit. Ich habe dann angefangen, erstmal Jesus zu lesen. Der war mir nah, den konnte ich verstehen. Und dann, aber heute noch, ich habe Theologie studiert 5 Jahre, ich habe die Bibel bestimmt, weiß nicht, x-mal gelesen. Verstehe ich alles? Nein. Muss ich alles verstehen? Ehrlich gesagt, auch nein. Weil ich kenne doch ihn, den Schreiber dieses großartigen Liebesbriefes. Schatz, du musst es jetzt wieder tragen. Ich liebe meine Frau auch, ich verstehe sie nicht immer. Aber wir haben eine Beziehung, eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Wir haben eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Ich kenne sie. Das Wort Yada im Hebräischen, habt ihr sicherlich schon mal gehört, ist eigentlich die intimste Form von Einheit, sogar bis zur sexuellen Einheit. Es ist ein Erkennen von innen und außen. Und Gott benutzt dieses Wort, um zu sagen, so möchte ich mit euch zusammenleben. Aber auch umgekehrt, du darfst mich so kennen und ich kenne dich so. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das schenke ich dir. Du und ich, wir haben eine Beziehung, aber die findet hier statt, nicht draußen vor der Tür. Die findet auch im Verborgenen statt. Wisst ihr, jetzt erlebt ihr mich hier sozusagen wie im Schaufenster. Ja? Ihr seht mich, ihr könnt in mein Leben gucken, ich teile mein Leben mit euch. Und manchmal erlebt man solche vielleicht Superstars im Reich Gottes und denkt, wow, ne, die Joyce Meyer oder was ich was so. Du kannst viel im Schaufenster haben, das zählt alles, nicht viel. Hier hinten. Mein Leben ist hier, nicht da draußen. Jetzt bin ich vielleicht gerade sichtbar irgendwo, aber hier im Verborgenen, das ist das reale Leben. Hier bei Gott, hier kriege ich die tiefen Wurzeln, hier entsteht die Freundschaft. Wenn einer mich fragt, was ist das Geheimnis der Vaterliebe, dann sage ich dir, für mich ist das die Freundschaft mit Abba Vater. Ich habe eine Freundschaft mit dem lebendigen Gott, die mein Herz ausfüllt, die mich sättigt, die mich glücklich macht. Ja, gibt es Tage, wo ich draußen bin? Ja, leider. Wo ich wieder anfange, in den alten Bahnen zu laufen, zu funktionieren, wo ich meine, so müsste es sein. Ne? Ich mache mal ein paar Beispiele, dann wird es vielleicht deutlich. Draußen vor der Tür, Gebet. Oh, wofür müssten wir alles beten? Und dann gehst du in eine Gebetsveranstaltung und dann, ach ja, Israel, ja stimmt. Und jetzt, ach, die Migranten und ach, der Hass im Internet und so. Das ist alles wichtig. Aber wenn du reinkommst zum Vater, dann gilt nicht mehr, was müsste man alles tun? Das ist ein Druck, ein entsetzlicher Druck da draußen. Bei mancher Allianz-Gebetswoche wurde mir ganz schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil da haben wir alles mögliche gebetet. Ich habe gedacht, oh Mann, nicht nochmal, beten ist nie verkehrt. Aber Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Hallo, das hat der Meister gesagt. Und alles hat seine Zeit. Ich muss nicht alles tun, ich muss die Welt nicht retten, Halleluja. Das macht er schon. Natürlich darf ich mitmachen, er gibt mir meinen kleinen Plastikhammer und ich baue das Haus mit. Aber er baut das Haus. So wie ein Vater mit seinem Kind, ja. Und selbst sagen viele, ja, das ist mir zu kindlich, weißt du, also, aber Gott hat doch auch die Armeen gebraucht von Israel und so. Ja, dann guck mal an, wie Gott Krieg geführt hat. Wie er diese tollen Männer Israels gebraucht hat. 13 Mal um Jericho herum und dann schreien wie verrückt, als ob der Sieg schon da ist. Mächtig beeindruckend. Und dann fallen die Mauern ein. Hat das ihr Geschrei gemacht? Keineswegs. Natürlich, nochmal, ich bin auch lange genug dabei, um zu wissen, dass Gott will nicht nur faule Säcke. Ja? Und ich kann dir ehrlich sagen, je mehr ich in der Liebe des Vaters ankomme, desto fleißiger und desto begabter darf ich sein. Ich sage es jetzt nicht angeberisch, ich habe in diesem Jahr 2 Bücher geschrieben, noch nebenbei. Das heißt nicht, dass ich auf der faulen Haut rumgelegen habe, aber ich sage dir zum Beispiel das Buch hier, jeden Tag geliebt leben. Das habe ich geschrieben und ich saß die ganze Zeit beim Papa auf dem Schoß. Und er hat mir mit mir gesprochen und durch mein Herz hindurch und dann habe ich das aufgeschrieben. Mein Leben sieht so anders aus hier. Hier drin sieht das Leben total anders aus. Gebet ist hier, reden mit dem Vater, was bewegt dein Herz? Da draußen ist Prophetie. Sag mir, Mann Gottes, Frau Gottes, soll ich das und das tun? Ist das Prophetie? Wenn ich hier reinkomme, gehe ich zum Vater, weil er ist hier das Zentrum. Nicht Menschen, nicht Programme, nicht Visionen. Und nochmal, das ist alles nicht schlecht. Bitte hört es richtig. Das ist alles in Ordnung, aber es ist draußen vor der Tür. Hier drin, im Wohnzimmer, im Thronsaal, wie immer du es beschreiben willst, in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart. Da ist er das absolute Zentrum. Und wenn seine Kinder in diesen Raum kommen, ich habe 2 erwachsene Kinder, aber ich sage euch, selbst wenn meine Kinder nach Hause kommen, das Erste ist, sie kommen zu Papa, Mama und umarmen uns. Weil das ist eine Kultur in unserer Familie so. Was ist das Erste, was wir tun, wenn wir hier in diesen Raum der Nähe Gottes kommen? Wir umarmen ihn, wir bleiben bei ihm, wir ruhen an seiner Schulter. Und wir werden sogar verändert. Der Apostel Johannes, ihr wisst das im Johannesevangelium, er hat ja nie seinen eigenen Namen genannt. Er beschreibt sich dort als der Jünger, den Jesus lieb hat und der Jünger, der an der Brust Jesu ruhte. Und dort wurde aus einem Donnersohn, einem Donnerbalken, sage ich immer, Johannes, wurde der Apostel der Liebe geformt, weil er lange genug an dem Herzen Jesu, und das ist ja das Herz des Vaters, so ruhte. Deshalb lieben wir das einfach manchmal einfach nur zu ruhen. Das ist nicht Faulheit, dieses Baden in der Liebe. Einige nennen es Soaking auf Englisch, alles muss man auf Englisch heute nennen, sonst ist man nicht. Also ich sage dieses Suhlen in der Liebe, das war dieses Baden, dieses mariniert werden, dieses eingelegt werden, ja. Das ist ganz, das ist das, was junge Leute tun, die auch miteinander verliebt sind, die hängen den ganzen Abend miteinander rum. Fragst du, ne, was habt ihr gemacht? Wir waren beieinander. Ja, das tun Verliebte. Und es tut so gut. Wir sind seit kurzem Opa und Oma und wir hatten jetzt letzte Wochenende, oh ja, oh, so süß, so süß, unsere kleine Josephine zu Besuch und die wurde dann von der Mami gestillt und ich dachte, wie schön ist denn das, ja? Die kann nichts machen, die ist total unproduktiv, unsere kleine Josephine. Die macht mehr Ärger, die kostet Geld, bringt das Leben durcheinander und ist geliebt. Hey, sollte das nicht auch für dich und für mich gelten? Hier in diesem Raum, hier gehen die Uhren anders, hier tickt das ganze Leben anders. Darum sagt der Vater, komm rein. Und das Kreuz war nicht nur da, damit du Vergebung für deine Sünden hast. Warum denn? Wozu sollst du denn Vergebung bekommen? Ja, damit du ein stubenreiner Christ wirst, nie wieder sündigst. Wie viele Menschen leben vor dem Kreuz, Jahr für Jahr? Sie gehen jeden Sonntag vielleicht sogar zur Beichte und bekennen ihre Schuld. Nochmal, ich mache das alles nicht schlecht, nur es ist zu kurz gegriffen. Wozu hat uns denn Jesus erlöst? Wozu? Zu einem Leben hier, nicht da. Nicht zu einem Funktionieren. Wenn Gott das gewollt hätte, er hätte Marionetten machen können. Meint ihr nicht, die Engel schaffen das besser? Weil die Engel, da sagt Gott so und die machen es. Bei uns, wir haben Ja und Nein in einer ganz anderen Art und Weise als die Engel. Dort gibt es auch eine Entscheidungsfreiheit, aber in einer anderen Form. Natürlich, es haben auch Engel sich gegen Gottes Willen entschieden, das sind die Dämonen. Aber wir, die Krone der Schöpfung, wir sind die einzigen, die liebesfähigen Geschöpfe dieser Welt, die die Liebe Gottes so erwidern können, dass sie auch bei Gott wirklich ankommen, weil wir auch Nein sagen können. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich vergreife das selber nicht. Vielleicht werde ich es eines Tages vom Thron Gottes irgendwie erahnen, was das bedeutet. Dass meine Fähigkeit, auch Nein zu sagen, meine Liebe zu verweigern vor Gott, jedes Ja, das ich ihm sage, noch kostbarer macht. Ich will Ihnen nur ein Beispiel, ein ganz simples Beispiel. Ich habe zwei Kinder ja und meine Tochter, als sie 17 war, war sie sehr rebellisch und hatte mich zum Gegenstand ihrer Arbeit erkoren und hat sich richtig an mir abgearbeitet. Und es war sehr schmerzhaft. Aber soll ich euch sagen, ich habe sie mehr geliebt als in dieser rebellischen Phase, als ich vorher schon sie geliebt habe. Das klingt komisch, aber kann man noch mehr lieben? Irgendwie meine Liebe hat sich nicht gestört an dieser Rebellion. Sie hat mich sogar noch eher herausgefordert. Ich wollte jeden Tag sie noch mehr lieben, sie zurückgewinnen. Heute lachen wir beide darüber und wissen, es war eine Episode in unserem Leben. Aber ich habe daran damals etwas gelernt, dass selbst meine Sünde, meine Rebellion, das hält Gott nicht ab, davon mich zu lieben. Er hasst die Sünde, ganz klar. Aber er liebt den Sünder, er liebt uns Kinder. Und es ist wie eine Sogkraft, die will uns hier reinziehen, hier in das Leben bei Abba Vater. Ich weiß nicht, ob meine Worte einfach zu schwach sind. Ich hoffe einfach, der Geist Gottes setzt sich heute Morgen drauf und übersetzt das in dein Leben hinein. Wo lebst du? Wo hast du vielleicht sogar gelernt? Du kannst es mögen Menschen hier im Raum sein, die vielleicht die Dinge mehr Bibelstellen auswendig können als ich oder die schon mehr Zeichen und Wunder erlebt haben. Das ist alles toll. Aber ist es das, was wirklich zählen wird in Gottes Gegenwart? Jesus hat doch mal gesagt in Matthäus 7, wenn nicht viele kommen, sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Und was sagt dann Jesus? Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Oder, Klammer auf, ich würde sagen, und ihr kennt mich nicht tief genug, ihr kennt mein Herz nicht. Und jetzt die gute Nachricht, das ist jetzt mal umgekehrt, hey, du darfst das Herz des Vaters kennenlernen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das schenkt Gott denen, die ihn lieben. In 1. Korinther 2, da heißt es, wir haben den Nous, die Gedankenwelt Christi. Also wir haben Zugang zu allen Gedanken, Gefühlen, zu, das heißt Nous, also nicht Mus, sondern Nous im Griechischen, zu allem, was in Gott ist. Heißt es, ich werde ihn dann verstehen? Nein. Weil Gott ist Geist, ich bin Mensch. Ich bin himmlisch, göttlich, nach seinem Wesen geschaffen, aber ich bin nicht Gott. Ich kann nicht alles verstehen. Ich bin klein, er ist groß. Aber ich kann sein Herz kennenlernen. Freunde, hörst du das? Gott gibt dir und mir etwas zum Geschenk, dass er sagt, du kannst meinen Herzschlag kennenlernen. Und du kannst es sogar spüren und fühlen und miterleben. Du kannst es schmecken, seht und schmecket, wie vorhin, also mit euren Sinnen sogar, so wie ich euch geschaffen habe. Gestern, als wir hierher gefahren sind nach Böblingen, waren wir auf der Autobahn und diese herrlichen, bunten, schönen, herbstlichen, noch jetzt so rostbraunen Wälder, das war schon schön. Dann kam ein gigantisches Abendrot. Ja, vielleicht haben einige es auch gesehen. Es war gigantisch gestern. Ja, so. Wie oft habe ich das erlebt? Ich durfte schon an so vielen schönen Stellen auf der Welt sein. Iguazu-Wasserfälle, Wahnsinn, 250 Wasserfälle auf 2,5 Kilometer. Und da waren so viele Touristen und alle standen da. Boah, Mann, ey, keine Worte dafür. Staunen, ja. Aber ich kenne den, der sie gemacht hat. Ich kenne den Künstler höchstpersönlich. Ich gehe nicht nur in ein Museum und gucke mir die Bilder von irgendjemandem an. Da hängt ein Rembrandt oder so. Ich kenne Rembrandt. Also ich kenne Gott. Ich kenne den Vater. Und ich bin nicht im Museum zu Hause, ich bin bei meinem Vater im Wohnzimmer, da hängen Bilder, sage ich euch. Da werden Symphonien komponiert, Geschichten erzählt, da pulsiert Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, das Leben ist beim Vater. Das echte Leben ist beim Vater. Als ich junger Christ war, sagte mal einer zu mir, ja, in unserer Gemeinde kann man Jesus finden, aber nicht das Leben. Und in gewisser Weise habe ich ihn verstanden. Immer wenn Herbst war, wenn die Blätter fielen, hatten wir Evangelisation und dann wurde immer so die Reihen aufgefüllt. Dann bekehrten sich 3-4 Leute und 3-4 Leute waren im Jahr gestorben, also war die Gemeinde wieder komplett. Aber das war nicht das Leben. Wir haben gewusst, wie wir funktionieren, wie man Gottesdienst spielt Sonntag für Sonntag. Und ich hoffe, es kommt jetzt nicht negativ rüber, weil ich die Menschen wirklich lieb habe. Aber ich war da. Wir waren da. Wir haben da draußen gespielt. Und dann haben wir sogar Sichtkontakt gehabt, weil der Vater kam ja mal wieder raus zu uns. Aber wir haben nicht verstanden, er wollte uns reinholen. Wir haben gedacht, jetzt kommt er raus, er erscheint am Sonntag. Ja. Und dann geht er wieder weg. Und dann müssen wir wieder funktionieren. Seid ihr noch bei mir? Das ist das Spiel, was so viele, tausend, abertausend Christen auf der ganzen Welt spielen. Ich hoffe, wir nicht mehr länger, sondern wir gehen durch das Kreuz rein. Und wir waren in der Schweiz gewesen bei der Schule für Heilung, vielleicht kennen das einige ganz liebe Geschwister dort auch. Und die haben ein Kreuz gebaut wie eine Tür, da geht man so, aber kannst du nur offenen Armen durchgehen, sonst passt du da nicht durch. Und das fand ich so cool. Dann sind wir alle da so mit den offenen Armen in die offenen Arme des Vaters reingegangen. Wie cool ist das denn? So, heute laden wir euch zu einer anderen Sache ein. Und zwar, wir werden gleich, ne, ihr Brüder dürft schon mal wieder die Schuhe ausziehen. Und darf ich bitten, weil es ist jetzt ein bisschen knuffig deshalb, aber wir nehmen uns Zeit. Es wird jetzt keine Hektik sein. Wir wollen jetzt wirklich diese Augenblicke Gott auch hinhalten. Ich möchte jeden einladen, der das möchte, ist natürlich freiwillig, aber ihr habt schon bezahlt, also nehmt alles mit, Babys. War ein Witz. Versteht ihr meinen Humor? Also, ja, okay, gut. Gleich laden wir ein, dass du einzeln durchgehst. Und darf ich mein Mitspielerteam bitten, dass wir als Erste uns da vorne gleich postieren und dass wir als Erste durchgehen und wir werden uns hier so danach so ein Herz schnappen. Und dann sind wir, könnt ihr einen Augenblick, dann sehe ich die anderen nicht, einen Augenblick nochmal unten lassen. Ich will ja euch in die Augen gucken, schau mir in die Augen, Kleines, ja. Und wenn wir dann durchgegangen sind, dann warten wir hier. Und wenn du das möchtest, dann darfst du gerne zu jemandem hingehen und wir würden dich gerne segnen mit der Liebe des Vaters. Ich möchte dich gerne segnen, dass du dieses Herz bekommst, eines geliebten Sohnes, einer geliebten Tochter, die hier leben, hier im Raum der Gegenwart Gottes. Und Gott wird dir das erklären auf deine Art und Weise in deinem Alltag, wie das auszusehen hat. Vielleicht wirst du auf einmal zu Hause einen Ort haben, wo du sagst, hier sitze ich morgens und warte erstmal auf Gott, bei meinem Kaffee oder meinem Tee. Das war für mich so anders, als jemand, der gewohnt war, immer seine Gebetslisten zu haben, welche für welche Missionare ich bete. Und das ist nicht schlecht, bitte hört es richtig. Aber ich war sofort, der Tag fing an und ich habe funktioniert. Ich wusste, welche Kapitel ich zu lesen habe, die Losung erstmal und dann und dann und dann. Das kannst du alles gerne danach machen, aber wäre es nicht schön, wenn du erstmal einen Augenblick dem Vater in die Augen guckst, so, dass man nicht aneinander vorbeirennt. Meine Frau und ich üben das als altes Ehepaar, ja, dass wir nicht einfach so in den Tag rennen, dass wir uns angucken. Wir haben unseren Kindern das beigebracht, bevor du zur Schule gehst, hol dir doch nochmal eine Umarmung ab. Und dann haben wir einen Segenstunnel gemacht für sie. Und haben sie nicht, und heute ist es manchmal, dass unsere erwachsenen Kinder kommen und sagen, macht mal einen Segenstunnel, bevor wir gehen, ja. Finde deine Art. Ich erzähle nur ein bisschen. Finde deine Art. Aber guck ihm in die Augen. Und er möchte dir ins Herz gucken. Wenn du möchtest, hier vorne auf dem Tisch erwartet noch ein Brief dich. Du darfst gerne einen Liebesbrief vom Vater für dich mitnehmen. Gute Worte. Und wenn du dann Segen hast, kannst du einfach an den Platz zurückgehen. Habt ihr da hinten so himmlische Musik, so Instrumentalmusik? Oder Schatz, hast du sowas? Habt ihr sowas? So himmlische Musik? Aber gerne, aber möchtest du nicht, ach guck mal, sie hat eine CD, dann darfst du heute auch mal empfangen. Du machst das super, ich weiß das, aber alles hat seine Zeit, okay. Gut, dann bete ich jetzt nochmal, dass Gott mit dabei ist, weil das ist die Hauptsache. Vater, danke für diesen Vormittag, danke, dass du unsere Herzen, ich finde, du massierst die so irgendwie heute Morgen. Ich finde es so wirklich wie so eine himmlische Massage mit dem Öl, dass das so reingeht, dass wir geschmeidig werden, weich werden, unsere inneren Verkrampfungen loslassen, all dieser Druck, dieser Überforderungsdruck, dass der weicht von uns. Und dass wir reinkommen in deine Arme, in deine Nähe. Geist Gottes, danke, dass du uns mit Seilen der Liebe heute ziehst. Danke, Jesus, dass du überhaupt den Weg erst frei gemacht hast. Ohne dich könnten wir gar nicht nach Hause kommen. Danke, danke, geliebter Jesus. Danke für deine Liebe. Und danke, Vater, für diese kostbaren Augenblicke jetzt in deiner Gegenwart. Wir genießen es so sehr. Halleluja. Dann darf ich bitten, meine Freunde zuerst und dann seid ihr eingeladen.